Niemand soll euch danach beurteilen, was ihr esst oder trinkt oder ob ihr bestimmte Feste, den Neumond oder den Sabbat haltet. Das alles ist doch nur ein Schatten von dem, was kommen wird. Aber in Christus ist es wirklich geworden. Niemand soll euch den Siegespreis absprechen. Schon gar nicht Leute, die Demut heucheln oder Engel verehren, auch wenn sie das mit irgendetwas begründen, was sie bei ihren Visionen erlebt haben wollen. Jetzt machen sie sich ohne Grund wichtig, wie es ihrer selbstsüchtigen Natur entspricht. Sie halten nicht an Christus fest, der das Haupt der Gemeinde ist. Dabei wird von ihm her der ganze Leib durch Sehnen und Bänder gestützt und zusammengehalten. So wächst er heran, wie Gott es bestimmt. Ihr seid doch mit Christus gestorben und damit tot für die Elemente von dieser Welt. Warum lasst ihr euch dann Vorschriften machen? Als ob ihr noch in der Welt lebt. Fasst dies nicht an, isst nicht davon, berühr jenes nicht. Das alles ist doch dafür da, verbraucht und vernichtet zu werden. Und das geschieht nach Vorschriften und Lehren, die lediglich von Menschen stammen. Das Ganze genießt zwar den Ruf, weise zu sein, kommt es doch fromm und demütig daher und schont den eigenen Körper nicht, aber es ist nichts wert und befriedigt nur die menschliche Eitelkeit. Wenn ihr also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, dann richtet euch nach oben hin aus. Dort sitzt Christus an der rechten Seite Gottes. Wendet euch dem zu, was dort oben ist und nicht dem, was hier auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist mit Christus bei Gott verborgen. Es kommt aber die Zeit, in der Christus euer Leben erscheint. Und dann wird doch offenbar, dass ihr zusammen mit ihm Anteil an Gottes Herrlichkeit habt.
Soweit die Worte Gottes aus Kolosser 2, 16 bis Kapitel 3, Vers 4. Vielen Dank. Der Apostel Paulus schreibt diese Zeilen an Christen in der Stadt Kolosse in der heutigen Türkei, im damaligen Kleinasien, so hieß dieses Gebiet heute die Türkei. Paulus hat die Gemeinde nicht gegründet, aber er hat mitbekommen, was dort bei den Christen so läuft und in deren Umfeld läuft. Er hat mitbekommen, dass dort Leute unterwegs waren, sich da vielleicht in die Gemeinde reingeschlichen haben und diese Leute haben falsche Dinge behauptet. Über Jesus, die dem Glauben dieser jungen Leute oder dieser jungen Kirche geschadet haben. Und deshalb verfasst Paulus diesen Brief und er schreibt und er betont, was den Glauben an Jesus wirklich ausmacht. Heute ist es ganz ähnlich, wenn jemand Christ werden oder Christ sein oder bleiben will, dann ist jemand auf einer Glaubensreise, ist man unterwegs mit diesem Gott oder zu diesem Gott. Und unterwegs, da begegnen einem interessante Typen, interessante Ideen und die einen fördern den Glauben und die anderen schaden dem Glauben. Und die Frage ist, wie kann man das auseinanderhalten? Was fördert den Glauben und was hindert oder was schadet meinem Glauben? Und das Thema heißt nach wie vor in dieser Serie über den Kolosserbrief, Neues Testament, Make Nachfolge Great Again. Also das Jesus hinterhergehen und Jesus nachfolgen, dass das heller strahlt, dass wir das groß machen, dass das und das vor Augen ist, was das bedeutet und was das beinhaltet. Erster Punkt dazu aus dem Text, die Frage, die eigentlich Paulus stellt: Seid ihr beeindruckt von rein frommen Taten? Lasst ihr euch beeindrucken von frommen Taten? Fragezeichen. Er schreibt, niemand soll euch danach beurteilen, was ihr esst oder trinkt oder ob ihr bestimmte Feste, den Neumond oder den Sabbat haltet. Paulus wundert sich, dass die Christen dort in dieser Stadt Kolosse auf falsche religiöse Regeln hereinfallen. Er zitiert das und sagt, eben, ihr haltet euch daran oder lasst euch beeindrucken davon, dass jemand sagt, fasst dies nicht an, iss nicht davon, berühre jenes nicht. Wenn man diese verschiedenen Regeln, die da aufgezählt werden, sich so anschaut oder liest, dann erinnert das an das Alte Testament, an das jüdische Gesetz. Da gibt es nämlich Vorschriften, welches Essen erlaubt, also rein war und welches nicht, welches unrein war. Die Priester durften keinen Alkohol trinken, bestimmte Feste waren für alle Juden Pflichttermine. Der Neumond wurde besonders gefeiert. Und bis heute markiert der Neumond oder der Leermond so den Start in den jüdischen Monat, in die jüdische Zeitrechnung. Im jüdischen Kalender ist das bis heute der Monatsanfang. Und genauso hatte bzw. hat der Sabbat als Ruhetag seinen festen Platz im jüdischen Glauben und Leben. Und diese Dinge zählt Paulus hier auf, dass damals anscheinend daraus Regeln gemacht wurden oder beibehalten wurden von gewissen Leuten. Und die gesagt haben, also wenn ihr das wirklich ernst meint mit eurem Glauben, dann müsst ihr darauf achten, was ihr esst und was ihr trinkt oder eben nicht trinkt, dass ihr den Sabbat haltet und dieses Neumondfest und andere Feiertage. Ja, Gott gab diese Gesetze tatsächlich an Mose, an sein Volk, 1400 vor Christus. Und spätere Berichte zeigen, wie die Juden an entscheidenden Punkten in ihrer Geschichte, an so Meilensteinen, sich neu an das erinnert haben und neu darauf besonnen haben, was hat unser Gott uns eigentlich gesagt. Bei David zum Beispiel sehen wir das, bei diesem wichtigen König, der wichtigste König vielleicht für die Juden, so um 1000 vor Christus. Da gab es wie so eine Neuorientierung und das steht folgendermaßen dann im Alten Testament, wo David was neu ordnet und er sagt, ferner sollen sie, die Priester, dem Herrn Brandopfer darbringen am Sabbat, an den Neumond feiern und festen. Dazu sollen sie regelmäßig vor dem Herrn erscheinen in der Zahl, die ihnen vorgeschrieben ist. Auch bei Nehemia später, etwa 450 vor Christus, werden diese Dinge erwähnt und aufgezählt, dass das für die Juden wie identitätsstiftend war. Und jetzt sind wir im Jahr circa 60 nach Christus oder 62 nach Christus, als Paulus diesen Brief nach Kolosse schreibt und es dort Juden gab oder jüdisch geprägte Menschen gab, die in dieser Gemeinde waren oder da reinkamen und gesagt haben, ihr wisst doch, oder vielleicht wisst ihr es auch nicht, wenn ihr keinen jüdischen Hintergrund habt, aber wir sagen es euch. Wenn ihr es mit dem Glauben ernst meint, dann müsst ihr euch an diese gewissen Regeln halten. Und die zeigen dann, ob ihr wirklich auf dem richtigen Weg seid. Es hat ihnen Eindruck gemacht. Und Paulus widerspricht dem und er sagt, das alles ist nur ein Schatten von dem, was kommen wird. Aber in Christus ist es Wirklichkeit geworden. Der Hebräerbrief, Neuen Testament, drückt das ganz ähnlich aus. Das Gesetz brachte nur einen Schatten des Zukünftigen und nicht die Wirklichkeit der himmlischen Güter. Die Opfer wurden Jahr für Jahr wiederholt, doch sie konnten denen, die zur Anbetung kamen, keine vollkommene Reinigung schenken. Und Gott will, dass wir durch das Opfer des Leibes von Jesus Christus ein für allemal geheiligt werden. Paulus ruft also mit seinem Brief, wenn er diese Leute schreibt in Kolosse, er ruft dazu auf, sich nicht von frommen Taten beeindrucken zu lassen oder blenden zu lassen. In Ephesus haben falsche Lehrer eine ähnliche Verwirrung angerichtet, daher schreibt Paulus dorthin, diese Leute verbieten das Heiraten und fordern den Verzicht auf bestimmte Speisen, auf Speisen, die doch von Gott geschaffen wurden, sodass die, die an ihn glauben und die Wahrheit erkannt haben, sie mit Dankbarkeit genießen können. Paulus versucht ihnen verständlich zu machen, Jesus macht den Unterschied. Jesus macht den Unterschied. Paulus wusste davon, dass Jesus im Gespräch mit jüdischen Lehrern war, wo sie genau über solche Gebote geredet haben, die sie sehr gut kannten, die jüdischen religiösen Führer. Und Jesus erklärt in diesem Gespräch, das man nachlesen kann im Markus-Evangelium, Kapitel 7, erklärt Jesus alle Speisen für rein. Revolutionär in den Ohren eines damaligen Juden, die über Jahrhunderte das gewohnt waren, gewusst haben, es gibt diese Regeln. Das und das dürfen wir essen, das gilt als reine Speise, das und das dürfen wir nicht essen. Und dann kommt Jesus und sagt, hiermit erkläre ich alles für rein. Diese Vorschriften, die galten bis zu dem Kommen von Jesus. Sie hatten ihren Sinn und Jesus erklärt jetzt den tieferen Sinn von rein und unrein. Er zeigt, dass es eigentlich nicht darum geht, ob man sich äußerlich durch was zu essen verunreinigt. Es geht vielmehr um die Einstellung, um unser Herz. Und Jesus zitiert den Propheten Jesaja, der um 700 vor Christus schon sagte, im Auftrag von Gott, der Herr hat gesagt, dieses Volk sucht meine Nähe nur mit dem Mund und ehrt mich nur mit Lippenbekenntnissen. In seinem Herzen aber hält es einen weiten Abstand von mir. Seine Furcht vor mir erschöpft sich in auswendig gelernten Sprüchen. So klar redete Gott im Zweiten Alten Testament mit seinem Volk und durchschaut es, dass sie nur rein formal irgendwelche Dinge tun, sich an den offiziellen Ritus halten, an die Feiertage, an die Opfer, an die Gesetze. Aber ihr Herz war weit von Gott entfernt. Und Jesus stellt den Leuten, die er zu seiner Zeit beobachtet hat, das gleiche Urteil aus. Den religiösen Leitern sogar, die das Gesetz ja so betont haben und die Regeln betont haben. Und Jesus hat in ihr Herz geschaut und sie entlarvt. Gesagt, ihr seid genauso wie eure Väter und Mütter damals. Ihr haltet euch beeindruckend an die Regeln, rein äußerlich. Aber wo ist euer Herz? Und Paulus sagt das den Kolossern ja auch und sagt, lasst euch nicht beeindrucken von dem, was Leute behaupten und scheinbar an frommen Taten tun und euch zeigen. Wenn es nicht mit Jesus gefüllt ist, ist es umsonst, wertlos. Deswegen kam er. Sein Tod, seine Auferstehung machen es möglich, dass Menschen nicht nur rein äußerlich irgendwie versuchen, sich richtig zu verhalten, sondern ein neues Herz bekommen. Rein werden durch Vergebung von Sünden. Für immer. Vergleichen wir das mit diesem Möbelstück hier. Ich bin nicht der handwerklich Geschickteste, aber sowas kriege ich noch hin, das zusammenzubauen. Und wenn man das zusammenbaut, dann braucht man unterwegs oder während man es baut, braucht man gewisse Werkzeuge, wie zum Beispiel diesen Inbusschlüssel. Man braucht Schrauben. Man braucht gewisses anderes Werkzeug noch dafür. Aber wenn dieses Möbelstück mal fertig ist, dann brauche ich keine neuen Schrauben. Dann brauche ich kein Werkzeug mehr. Dass manchmal Schrauben übrig bleiben, das ist ein anderes Thema. Aber wenn das fertig ist, dann brauche ich das nicht mehr. Dann kann ich es auf die Seite legen. Das Gleiche ist mit diesen Gesetzen, mit diesen Regeln, auf die sich manche Juden berufen haben und gesagt haben, wir brauchen das immer noch. Und Paulus sagt, das war wichtig, als Vorbereitung, wie ein Schatten auf das, was eigentlich kommen sollte. Aber jetzt, mit Jesus, ist der Glaube komplett. Ihr müsst nicht die alten Regeln wieder hervorholen und meinen, die würden euren Glauben dann wirklich perfektionieren und ihr müsst euch daran klammern oder euch davon beeindrucken lassen. Nein, es ist mit Jesus komplett. Der Glaube an ihn ist das, was es ausmacht. Ihr müsst nicht die alten provisorischen Dinge wieder hervorzaubern. Kann man sich fragen, ja Moment, gelten dann für Christen überhaupt keine Regeln mehr? Wenn ja Jesus alles komplett gemacht hat, alles fertig, können wir die Regeln vergessen? Nein, Kolosser 3 und 4, wo wir demnächst dazu kommen, in den nächsten zwei Wochen, da sehen wir, dass Paulus sehr konkrete Anweisungen gibt an die Kirche und es nicht um eine Beliebigkeit geht. Aber es geht darum, was ist im Kern, was macht den Glauben im Kern aus? Machen das Äußerlichkeiten Oder ist das, dass Jesus reicht? Jesus im Herzen, das ist das Entscheidende. Es kann sogar sein, dass zwei Menschen genau das Gleiche tun. Genau das Gleiche tun, sich genau gleich christlich verhalten. Und der eine tut das aus einem Pflichtbewusstsein. Und er möchte Gott damit manipulieren, Gott auf seine Seite ziehen, dass Gott das tun muss, was er eigentlich möchte. Und die andere Person tut das Gleiche, verhält sich gleich, vielleicht in Form von Nächstenliebe jemandem gegenüber. Aber er tut es nicht aus Pflichtbewusstsein, Gott zu manipulieren, sondern er tut es aus Dankbarkeit. Weil er oder sie weiß, Jesus hat für mich alles getan. Und ich stehe auf diesem Fundament, dass der Glaube komplett ist, wenn er auf Jesus ausgerichtet ist. Aber ich will für ihn leben und verhalte mich ähnlich wie Jesus und lass mich von seinem Geist helfen, verändert zu werden durch ihn. Jetzt, wie gehen wir heute damit um, wenn jemand behauptet, also zu einem echten Glauben, wenn du es wirklich ernst meinst, dann gehört schon noch dieses oder jenes dazu. Wie können wir unterscheiden, was den Glauben fördert und was ihm schadet? Das wichtigste Kriterium dabei ist, gibt es eine schlüssige Erklärung aus der Bibel? Gibt es eine schlüssige Erklärung, die man geben kann? Als Christ solltest du dich so verhalten? Dem können wir nur glauben, wenn es eine schlüssige Erklärung gibt aus dem Wort Gottes. Jetzt die einen von uns haben das vermutlich noch erlebt, dass es früher Kleidervorschriften gab, wie man sich in der Gemeinde oder im Gottesdienst zu kleiden hatte. Oder gibt es jemanden, der das miterlebt hat, wo das so war? Ja, genau, ein Einzelner. Und ich frage mich, wie das begründet wurde. Ob das wirklich eine schlüssige Erklärung aus der Bibel dort gab. Oder ob das mehr so lief, so das macht man halt bei uns so. Das Kriterium ist das Prüfkriterium, ob was dem Glauben schadet oder ob es den Glauben fördert. Ob wir es mit der Bibel erklären können oder nicht. Ein weiteres Kennzeichen ist die Liebe. Wie kommt jemand rüber, der ein bestimmtes christliches Verhalten erwartet? In Kolosse war das so. Paulus schreibt über diese Leute, jetzt machen sie sich ohne Grund wichtig, wie es ihrer selbstsüchtigen Natur entspricht. Für Paulus ein klares Erkennungszeichen dafür, dass auf die Meinung dieser Leute nicht viel zu geben ist, weil die Liebe oder die Nächstenliebe fehlte. Und diese Christen in Kolosse, die sollten sich nicht blenden lassen, beeindrucken lassen von scheinbar frommen Taten, die andere tun und die von ihnen erwartet werden, wenn sie es wirklich mit dem Glauben ernst meinen. Und genauso wenig sollen sie sich beeindrucken lassen, zweitens, von frommen Erfahrungen. Niemand soll euch den Siegespreis absprechen, schon gar nicht Leute, die Demut heucheln oder Engel verehren, auch wenn sie das mit irgendetwas begründen, was sie bei ihren Visionen erlebt haben wollen. Offensichtlich waren die Kolosser, die Christen dort, dieser Kirche, fasziniert davon, was diese Leute ihnen erzählt haben, was sie erlebt haben, was sie berichten konnten von eindrücklichen Erfahrungen, Visionen, Engel und so weiter. Vielleicht dachten die Christen in Kolosse ja, im Vergleich dazu ist ihr Glaube so ein bisschen langweilig. Ich erlebe sowas gar nicht, was die berichten. Visionen, Engel, Begegnungen und so weiter. Was steckt dahinter? Wie das hier formuliert ist, erinnert es an gewisse Mysterienkulte, die dort verbreitet waren damals. Ephesus war nicht weit weg von Kolosse und dort hat man Hinweise gefunden auf so einen Kult. Da ging es darum, wie jemand eine Einführung erhält in einen heidnischen Tempel oder in das Innerste eines heidnischen Tempels, den betreten kann. Und so haben diese Lehrer, die hier in Kolosse aufgetaucht sind, ihre Verehrung Gottes irgendwie vermischt mit anderen Vorstellungen, die damals geherrscht haben, eben solche Mysterienkulte. Und diese strengen Vorschriften, die sie da den Leuten auferlegen wollten, die haben vermutlich auch dazu gedient, die Gläubigen vorzubereiten auf eine Begegnung mit Engeln oder Himmelswesen. Paulus bezeichnet das als einen selbst zusammengebastelten Glauben. Und er sagt, das Ganze genießt zwar den Ruf, weise zu sein, kommt es doch fromm und demütig daher und schont den eigenen Körper nicht, aber es ist nichts wert und befriedigt nur die menschliche Eitelkeit. Kürzlich wurde leider in den USA einmal mehr ein frommer Skandal aufgedeckt. Ein selbsternannter Prophet hatte Massen beeindruckt. Er konnte erstaunliche Details über Personen nennen, die im Raum waren, die er gar nicht kannte. Und er hat Massen begeistert und die Leute sind hingepilgert zu Veranstaltungen, um diesen Propheten zu sehen oder ihn zu hören, was er scheinbar durch eine besondere Verbindung zu Gott ihnen weitergeben konnte. Irgendwann hat man festgestellt, dass das Ganze nicht echt war, sondern im Vorfeld irgendwie übers Internet recherchiert und als eine besondere geistliche Gabe ausgegeben. Die Leute wurden eigentlich betrogen. Aber sie waren zunächst beeindruckt von dem, von frommen Erfahrungen, die sie vielleicht selbst nicht hatten und sich gewünscht haben und gedacht haben, wow, was für ein super geistlicher Mensch. Und es fiel alles zusammen. Unglaublich, ist sowas passiert. Und unsere Aufgabe, wenn sowas aufgedeckt wird, ist nicht selbstgerecht, den Finger zu erheben und auf andere zu zeigen, den Kopf zu schütteln, sondern uns nicht selbst blenden zu lassen von scheinbar frommen Erfahrungen und auch uns selbst zu hinterfragen. Woran können wir falsche Entwicklungen erkennen? Paulus schreibt, Vers 19, sie halten nicht an Christus fest, der das Haupt der Gemeinde ist. Die Frage ist, stehen Menschen im Mittelpunkt oder stellen Menschen Jesus in den Mittelpunkt? Wird ein System aufgebaut, das Finanzen generiert, schlussendlich Menschen ausbeutet, oder wird eine echte Gemeinschaft von Menschen aufgebaut? Eine Gemeinschaft, die Menschen aufblühen lässt. Paulus staunt, dass die Kolosser das nicht durchschauen. Und ähnlich drückt er es in dem Brief aus an Christen in Galatien, in einer anderen Provinz. Ich wundere mich doch sehr, wie schnell ihr euch von Gott abwendet. Er hat euch doch berufen, an der Gnade teilzuhaben, die Christus gebracht hat. Und ihr wendet euch einer anderen guten Nachricht zu. Dabei gibt es die gar nicht. Vielmehr führen gewisse Leute euch in die Irre. Sie wollen die gute Nachricht von Jesus Christus ins Gegenteil verkehren. Der Glaube an Jesus ist kein Strategiespiel, bei dem wir uns geschickt anstellen müssen, um weiterzukommen. Wir müssen nicht nach spektakulären Erfahrungen Ausschau halten, uns davon beeindrucken lassen, so als würde Gott uns belohnen, wenn wir uns nur genug anstrengen. Als müssten wir mühsam ein weiteres Werkzeug fürs Leben mit Gott dazugewinnen und wären auf so einer Jagd nach gewissen Dingen, die Gott uns vielleicht schenkt und dann finden wir was Neues, mit dem wir was anfangen können, müssen uns aber bemühen, dass wir eben irgendwie durchs Leben kommen und dann schenkt uns Gott wieder irgendwas anderes. Und woanders noch was anderes. Und wir lassen uns beeindrucken davon, was Gott für Erfahrungen vielleicht anderen schenkt und wo wir selber dem einen oder anderen hinterher hecheln, um dann weiterzukommen. Nein, so ist Gott nicht. Dass er uns häppchenweise zappeln lässt und dann vielleicht mal mit irgendeinem Goldnugget belohnt. Wenn wir uns auf den Weg machen zur Glaubensreise und mit Gott ins Leben starten, dann schenkt er uns zum Start den ganzen Koffer, den ganzen Werkzeugkoffer, den wir brauchen fürs Leben mit ihm. Er hilft uns. Das, was wir fürs Leben mit ihm brauchen, gibt er uns von Anfang an. Seinen Geist. Wir müssen nicht mühsam nach einzelnen Erfahrungen hecheln und uns davon beeindrucken lassen, was andere sagen. Paulus sagt, wer an Jesus glaubt, hat den ganzen geistlichen Segen und kann daraus schöpfen, was Gott ihm gibt. Natürlich ist es ein Weg, den wir gehen können. Aber Gott hält nicht irgendwas zurück und belohnt uns dann für ein tolles Verhalten oder so weiter. Er schenkt uns alles, was wir brauchen, um ihm nachzufolgen. Make Nachfolge great again. Jetzt die Christen in Kolosse, die sollen sich daran erinnern, was denn ihren Glauben wirklich ausmacht. Es sind nicht die äußerlichen Regeln. Es sind nicht fromme Erfahrungen, die andere vortäuschen. Sondern sie sollen beeindruckt sein von Jesus. Jesus als das Haupt, als das Zentrum der Gemeinde. Nur er sorgt für Stabilität. Vers 18, dabei wird von ihm, von Jesus her, der ganze Leib durch Sehnen und Bänder gestützt und zusammengehalten. Wie schon zuvor im Brief betont Paulus die wichtige Verbindung, die die Christen zu Jesus hatten. Er sagt, ihr seid doch mit Christus gestorben. Also mit Christus gestorben und damit tot für die Elemente dieser Welt, für das, was euch vorher bestimmt hat. Ihr seid zusammen mit Christus auferweckt worden, zusammen mit Christus. Habt dank ihm ein neues Leben bekommen. Von dieser tiefen Beziehung zu Gott ist auch im Alten Testament die Rede. Ein Beispiel aus Psalm 31. Wie unerschöpflich ist deine Güte. Du hältst sie bereit für die, die dir folgen. Aus deinem Vorrat an Güte können alle leben, die bei dir Zuflucht suchen vor den Menschen. Paulus fordert auf, richtet euch nach oben hinaus. Dort sitzt Christus an der rechten Seite Gottes. Wendet euch dem zu, was dort oben ist und nicht dem, was auf der Erde ist. Indem er das sagt, ist auch klar, dass das, was diese Leute behaupteten an großen Visionen und Engelverehrung und so weiter, was sie so meinten, verbinde sie mit dem Himmel, sagt Paulus, nein, nein, nein. Das hat mit der Erde zu tun, mit menschlichen Einbildungen. Aber ihr sollt euch nicht darauf konzentrieren, ihr sollt euch an dem orientieren, der oben ist, Jesus, dort, wo ihr hingehört. Und Jesus würde sich um alles kümmern, wie er es versprochen hat. In den nächsten Wochen werden wir das vertiefen, was es bedeutet, auf Jesus ausgerichtet zu leben. Paulus sagt hier den Kolossern an dieser einen Stelle, niemand soll euch den Siegespreis nehmen. Lasst euch euren Glauben nicht absprechen. Und er schließt diesen Abschnitt mit dem Ausdruck oder mit den Worten, wenn Christus euer Leben erscheint, dann wird offenbar, dass ihr zusammen mit ihm Anteil an Gottes Herrlichkeit habt. Also die Lehrer, die wollten ihnen das absprechen, dass sie eigentlich zu Jesus gehören. Und Paulus versichert ihnen, mit Jesus habt ihr alles, was ihr braucht. Er ist euer Leben. Und er wird dafür sorgen, dass ihr ankommt bei ihm. Bleibt ausgerichtet auf ihn. Make Nachfolge great again. Die Glaubensreise, unterwegs zu sein mit Gott, Jesus hinterher, ist manchmal gar nicht so einfach. Die Frage ist, was schadet dem Glauben und was fördert ihn? Wir sind aufgefordert, auch heute genau hinzuschauen, was uns da präsentiert wird. Von den Quellen, die wir konsultieren. Also das kann der Sonntagmorgen sein, das kann irgendwas auf YouTube sein, in irgendeinem Podcast, den wir hören oder was andere uns weitergeben. Schauen wir genau hin, was uns präsentiert wird. Und lass uns nicht von Falschem beeindrucken. Alles muss sich an der Bibel prüfen lassen und an der Liebe. Paulus betont hier, mit Jesus haben wir alles, was wir brauchen. Er macht unseren Glauben aus. Nicht 1, 2, 3 fromme Regeln, die wir noch dazu einhalten müssten. Das Möbel ist komplett mit dem, dass Jesus kam und für uns starb. Lassen wir uns nicht beeindrucken von scheinbar hochreligiösen Erfahrungen anderer, die sie uns schmackhaft machen wollen. Im Kern ist wichtig, dass unser Herz mit Jesus verbunden ist und wir auf ihn ausgerichtet leben. Uns nicht mit irgendwas irdischem, menschlichem, gemachtem abgeben, sondern das von dem unterscheiden, was Jesus uns gibt. Er reicht aus. Und er sorgt dafür, dass wir für dieses Leben genug haben. Wir teilen können mit anderen. Seine Liebe weitergeben können. Und er sorgt dafür, dass wir ankommen. Was uns niemand nehmen kann. Bei ihm zu sein. Für immer. Lass uns beten. Vielen Dank, Herr, dass du den Durchblick hast, wenn wir ihn manchmal vielleicht nicht haben, was an Meinungen da ist und was Leute an neuen Gedanken bringen oder scheinbar an Altem oder das aufwärmen wollen oder erwarten und Regeln aufstellen. Wir uns blenden lassen vielleicht von Erfahrungen anderer. Hilf uns immer wieder, zu dir zu kommen. Darum zu kämpfen, dass du im Zentrum bist, Jesus, weil du ausreichst. In dir sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Lass uns drum bei dir sein und bleiben. Und auch in den nächsten Wochen entdecken, was das bedeutet, dir nachzufolgen und was du für gute Anweisungen fürs Leben, für ein gelingendes Leben in deiner Nähe und in der guten Gemeinschaft mit anderen gibst. Und wir wünschen uns, Herr, dass dein Reich wächst, dass Menschen sich von dir angezogen fühlen, nicht von einer strahlenden Gemeinde oder sonst irgendwas, sondern von dir, Herr, weil du gut bist, weil du ihr Leben nicht nur irgendwie noch ein bisschen besser machen möchtest, sondern von Grund auf erneuern, zum eigentlichen Sinn bei dir. Danke, Herr. Amen.